Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday nach Woche 1 in der NFL. Der Hype geht weiter. Wir freuen uns schon so auf Woche 2, müssen aber natürlich erstmal Woche 1, die jetzt, wie man so schön sagt, in den Büchern ist, erstmal abarbeiten, das vergangene Wochenende betrachten, alles das, was da passiert ist, was wichtig geworden ist, begutachten. Denn so wie das klassischerweise in der NFL abläuft, haben wir direkt nach Woche 1 im Grunde genommen alles von Enttäuschungen, Abgesängen bis viel zu verfrühten Super Bowl-Siegern, die schon ernannt werden, MVPs, die schon im Grunde genommen die Trophäe überreicht bekommen, virtuell.
Also abgesehen von einem Team jetzt, verfrühter Super Bowl-Sieger, oder?
Ja, wir, jetzt sagen wir mal so, wir probieren aus dem NFL Tuesday hier nicht den Overreaction Tuesday zu machen, der sonst in aller Munde ist. Wir werden natürlich auch über Antonio Brown sprechen, die Raiders, die New England Patriots, das, was da passiert ist und so, wie es sich jetzt alles zum Ende hin gestaltet hat, dass Antonio Brown ein New England Patriot jetzt auch offiziell ist. Und wer uns da kennt, weiß, dass wir wahrscheinlich nicht in die gleiche Kerbe schlagen werden, was dieses Thema angeht. So Christian als auch ich stehen da ein bisschen anders zu diesem Thema, dazu dann nachher mehr. Aber wer vielleicht als Info, als sozusagen Service-Info, hier ist ja auch sollte man vielleicht mal machen. Also wer irgendwelche undifferenzierten oder unqualifizierten Meinungen, die es ja schon zuhauf gibt, über Antonio Brown, über dieses ganze Thema hören möchte, der muss gar nicht eigentlich mehr sich die nächste gute Stunde bei uns anhören, denn da gibt es ja genug andere Medienformate, Podcasts etc. da draußen, bei denen man genau das hören kann. Wir gucken da von einer anderen Seite drauf, beziehungsweise, wie ich finde, von einer deutlich besseren, differenzierteren und
objektiveren.
Auch genau. Aber bevor wir das tun, bevor wir auf das den ersten Spieltag gucken, der gestern zu Ende gegangen ist mit dem Doubleheader bei ESPN, die mittlerweile auch, und das ist sehr schön, dieses gelb hinterlegte Down and Distance verändert haben. Das sah nämlich bei jedem Spielzug so aus, als hätte es eine Flagge gegeben, auch wenn es ein paar Flaggen gab in dem Spiel, die natürlich auch wieder diskussionswürdig waren. Muss ich natürlich jetzt erstmal die Frage stellen an Christian. Christian, glaubst du nun endlich an Lamar Jackson und die Baltimore Ravens?
Ach so, ich dachte, du fängst jetzt direkt mit den Flaggen an und der schnellen Reaktion von ESPN. Ich muss schon sagen, da haben sie dann wirklich sehr schnell auf den negativen.
Ja, du musst nicht abnehmen, wir reden über Baltimore Ravens. Starten wir doch mal. Das Team, von dem du nun, ja, wo das im Grunde genommen unsere Offseason so ein bisschen bestimmt hat, weil ich natürlich sehr hoch eingeschlagen bin, was die Baltimore Ravens angeht, Lamar Jackson angeht. Du das Ganze nicht so nachvollziehen kannst.
Na, jetzt stellst du mich aber nicht ganz.
Earl Thomas, der großartig gespielt hat und die, man muss es wirklich traurigerweise so ein bisschen sagen, ein Team, was nicht wirklich NFL-Standards genügen konnte, sehr deutlich besiegt haben dann am Ende mit 59-10. Glaubst du an Baltimore? Das einzige Team, was in der AFC North mit einem Sieg dasteht momentan.
Ja gut, eine Sache kann man schon mal vorweg nehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Also, was Lamar Jackson geleistet hat, war gar nicht mal so verkehrt für einen Running Back, ne? Also war schon eine gute Leistung. Um auf seinen Kommentar anzuspielen. Nein, eine absolut überragende Leistung von den Baltimore Ravens, auch eine absolut überragende Leistung von Lamar Jackson. Selbst Robert Griffin hat noch seinen Drive bekommen, den er positiv mit einem Touchdown beenden konnte. Lamar Jackson mit einer wirklich schon fast historischen Leistung als Quarterback, also nach verschiedenen Metriken war es eins, ich glaube, pro Football Reference hatte, Perspective, Entschuldigung, die sind beide so ein bisschen zusammen, haben seine Leistung als eine der Top 3 Quarterback-Leistungen aller Zeiten quasi statistisch erfasst, nur mit Johnny Unitas und noch so ein anderer alter Quarterback. Ich weiß nicht mehr genau, welcher von den guten quasi gleichgezogen. Erstaunlich gut, aber das Problem, das ich halt damit habe, ist, ja, sehr schön anzuschauen, ja, sehr erfolgreich, ja, extrem dominant, aber gegen ein Miami Dolphins Team, von dem wirklich sehr viel jetzt auch Negatives in der Presse ist, fängt darüber an, dass der Locker-Room quasi, also dass das Team quasi so ein bisschen verloren geht. Nach dem Spiel sind direkt Nachrichten rausgekommen, dass mehrere Spieler quasi keine Lust mehr haben und weggetradet werden wollen, weil die keine Lust auf diese Tankerei haben. Wir haben gesehen, dass sie Laremy Tunsil vor einer Woche getradet haben oder vor anderthalb Wochen. Und es macht augenscheinlich sehr stark den Eindruck, als wenn die Dolphins in diesem Jahr nicht wirklich Lust auf Erfolg haben, sondern höchstens Lust auf Erfolg im Draftboard. Und da ist dann natürlich schon die Frage, wie viel ist dann dieser Sieg tatsächlich umgerechnet wert? Das ist, da können wir natürlich auch extrem viel drüber diskutieren. Ich würde es eigentlich lieber so halten und sagen, es war sehr schön anzuschauen. Aber die Bälle, vor allen Dingen die tiefen Bälle, die angebracht wurden, die Spieler waren halt auch einfach frei, ne? Also
Hollywood Brown, wie er eher ja, im Grundraum nicht nur nicht mehr nur genicknamed, sondern wirklich auch genannt wird und genannt werden möchte, mit natürlich einer überragenden Leistung als Rookie Receiver, der ja auch eine historische Leistung gebracht hat für einen Rookie Receiver in seinem ersten Spiel. Der von dem ja bis vor kurzem, vor ein paar Tagen noch gar nicht klar war, ob er überhaupt wirklich spielen kann, dann mit seinen 147 Yards, den zwei Touchdowns, das war schon sehr, sehr stark, aber du hast es natürlich richtig angesprochen. Was es wirklich bedeutet, im weiteren Verlauf wird natürlich zu betrachten sein. Wir gucken natürlich nachher auch nochmal ein bisschen mehr auf den Norden in der AFC, denn die Baltimore Ravens, mein Favorit zumindest, stehen da jetzt mit einem Sieg, was vielleicht auch so ein bisschen überraschend ist nach dem ersten Spieltag, das auf jeden Fall. Und
nachdem die Browns sich puput haben quasi, ne?
Ja, aber was auf jeden Fall, was ich nochmal natürlich einwerfen muss, Christian, das ist ja auch so sowas, worüber wir häufig gerne sprechen oder auch mal anderer Meinung sind, dass Front Office hat Lust auf Tanken und die Draft-Position. Die Spieler glaube ich nicht, weil sonst hätte, was Florio berichtet hat, die Spieler keinen Bock und hätten gesagt, dann tradet mich doch bitte noch. Eins kann
wurde
man glaube ich
bestätigt. Ein Beat-Reporter vom
Miami Herald,
glaube ich, ne? Ja. Genau, der hatte das auch nochmal quasi das nochmal bestätigt, was Pro Football Talk da berichtet hat. Also es scheint irgendwo ein bisschen was dran zu sein. Und klar, es ist immer so, Football-Teams selber, also die Spieler, tanken eigentlich nicht. Ich glaube, ein Offensive Lineman, mir fällt nicht mehr ein, genau wer das war, hat sich auch extrem dagegen gewandt, gegen diese Äußerung, gesagt, wir reißen uns mehr oder weniger jede Woche den A auf und haben keine Lust, über so einen Quatsch zu reden und so weiter. Das stimmt natürlich auch, denn schlussendlich sind es dann auch die Spieler, die dann verlieren, wenn dann bessere Spieler oder Spieler mit einer besseren gemalten Zukunft quasi gedraftet werden im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Aber wenn sie halt in eine Position gebracht werden, in der sie nicht gewinnen können, speziell, was jetzt auch in diesem Spiel angesprochen wurde, dass halt kein Safety mehr tief aufgestanden wurde, kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt daran lag, dass sie den Lauf unterbinden wollten, was dann auch funktioniert hat, aber das hat dann natürlich dann halt auch die tiefen Pässe zugelassen, ne?
Ja, absolut. Also wie gesagt, Spielertanken ist, glaube ich, etwas sehr, sehr eine Meinung, die gerne von den Medien etc. aufgebracht wird oder was das Front Office natürlich gerne sehen würde, dass man den First Overall Pick dann sich sichern kann, aber das ist im Grunde genommen A, nicht planbar und B, ist es für die Spieler auch unangenehm, weil wer hat Lust, jede Woche im Grunde genommen als Verlierer vorher schon feststehen zu müssen, um dann aufs Spielfeld zu gehen, und da ist es auch völlig irrelevant, wie viel Geld man verdient.
Ich glaube, wenn es tatsächlich auch passieren würde, dass ein Team mal wirklich richtig tanken würde, selbst die Spieler auch, dann würden die wahrscheinlich jedes Spiel mit über 50 Punkten verlieren, denn wenn einmal diese Anspannung dann auch nicht da ist und auch dieser Wille dann quasi nicht mehr da ist, das tut ja auch alles weh. So ein Footballspiel ist ja nicht so, dass du da einfach durchhältst und einfach nur dann am Ende erschöpft bist, sondern ich glaube, jeder Footballspieler hat auch einfach Schmerzen. Und wenn du wirklich selber davon ausgehst, dass es alles für die Katz ist, so dann wird das auch nichts.
Absolut. Aber
also Front Office tankt, Spieler nicht.
Genau. Aber es ist schön, ich wollte auf jeden Fall die Episode starten mit den Baltimore Ravens, weil es mich natürlich sehr gefreut hat. Vor allen Dingen die drei großen oder vier großen Namen im Grunde genommen, die Acquisitions, die in der Offseason gemacht haben, mit Mark Ingram, der sehr gut gespielt hat, Earl Thomas, der, naja, so wie wir ihn kennen, eigentlich gespielt hat, eine wunderschöne Interception hatte, da hat man seine ganze Klasse wieder aufblitzen sehen. Marquise Brown, den sie in der ersten Runde gezogen haben, und dann eben Lamar Jackson, der Joe Flacco, der leider nicht so einen großen Abend hatte, gestern im Kolosseum verdrängen konnte. All die hatten wirklich großartige Leistungen und schön einfach für die Baltimore Ravens. Aber kommen wir, bevor wir jetzt weiterspringen, von einem Team zum nächsten, beziehungsweise die Brücke können wir so ein bisschen schlagen. Wir haben über Miami gesprochen. Wir werden natürlich in unserem Petspot, der morgen zum ersten Mal jetzt wieder in dieser Regular Season erscheinen wird, dann auch wieder regelmäßig erscheinen wird. Das heißt, alle, die auch vielleicht dem Patriots etwas näher stehen, beziehungsweise generell das auch interessant finden, da werden wir morgen wieder eine neue Folge für produzieren, beziehungsweise dann auch rausbringen für den Petspot. Werden wir natürlich auch auf das kommende Spiel gegen die Miami Dolphins schauen. Das werden wir uns anschauen, denn das ist in Woche 2 der Gegner für New England. Aber wir werden natürlich auch nochmal sukzessive den Antonio Brown Deal beziehungsweise auch das, was es bedeutet für die Patriots betrachten. Jetzt können wir aber natürlich auch erstmal schauen, Christian, wie sich die ganze Situation dann entwickelt hat. Denn im Grunde genommen haben wir das NFL 100-Jahr-Feier, was auch immer Gedöns in der Liga gestartet mit einem relativ, ich sag's mal, wenig unterhaltsamen Spiel am Donnerstag zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers. Die Green Bay Packers haben ein Spiel gewonnen, was auf beiden Seiten defensive-mäßig extrem geprägt war. Also beide Verteidigungsreihen haben sehr, sehr gut gespielt. Beide Offense-Reihen, vor allen Dingen die der Chicago Bears, haben noch einiges zu wünschen übrig gelassen. Das war etwas schwierig. Dann wurde aber so ein bisschen so der Hype für den Sonntag aufgebaut, als dann am Samstag die ganze, beziehungsweise im Grunde genommen schon Freitag, die Antonio Brown-Geschichte nochmal Fahrt aufgenommen hat. Und das dann dazu geführt hat, dass Antonio Brown am Samstag entlassen wurde von den Oakland Raiders, um dann kurze Zeit später mit seinem Agenten Drew Rosenhaus bei den Patriots zumindest den Deal schon mal ja in die trockenen Tücher zu bringen. Der wurde dann offiziell, glaube ich, Montag war es, ne? Oder war es heute erst?
Nee, ich glaube heute,
ne? Ja, ganz ja. Offiziell. Aber das war dann im Grunde genommen der Aufmacher, wenn man so möchte, für den Spieltag beziehungsweise für die Spiele am Sonntag. Und gestern natürlich war das bestimmte Thema, das wir uns jetzt natürlich nochmal anschauen müssen. Also um das nochmal kurz vielleicht so die letzten Tage so ein bisschen aufzubereiten. Das, was wir, und ich sage es ganz explizit einmal, das, was wir zumindest erfahren haben bisher. Denn wir haben auch hier, und wir haben über die Helmgeschichte von Antonio Brown schon gesprochen etc. pp., sind immer im Grunde genommen relativ einseitige Nachrichtenlagen, die wir erfahren, weil es immer das Gleiche ist oder beziehungsweise aus einem Kanal kommt. Das, was wir erfahren haben, ob das so stimmt, wie gesagt, sei dahingestellt. Was wir erfahren haben, ist, dass Antonio Brown, nachdem alles so ein bisschen sich beruhigt zu haben schien, den Brief bekommen hat vom General Manager Mike Mayock, dass eben er gefeint wird, beziehungsweise ja bestraft wird, kann man so sagen, für die Abstinenz vom Training. Das hat im Grunde genommen den Hintergrund, dass die Raiders sich damit absichern wollten, um Garantien löschen zu können. Das hat Antonio Brown derartig auf den Plan gerufen, dass er sauer war, weil er sich hintergangen gefühlt hat. Was dazu geführt hat, dass es eine Auseinandersetzung gegeben haben soll auf dem Feld vor der versammelten Mannschaft, in der Antonio Brown Mike Mayock bedroht haben soll, beziehungsweise ihm Gewalt angedroht haben soll, ihn beleidigt haben soll, sich dann im Nachgang bei Mike Mayock und dem Team entschuldigt hat, den Captains entschuldigt hat, der Peacemaker.
Ich glaub, am Freitagmorgen war das dann, ne? Am Donnerstag hat er, glaube ich, war die Auseinandersetzung mit Mayock. Am Freitagmorgen war dann die Entschuldigung.
Genau. Und dann lief das im Grunde genommen, ja, interessant weiter, ne? Weil irgendwann hat Antonio Brown dann gesagt, okay, dann feuert mich, wenn ihr das im Grunde genommen aufrechterhaltet.
Genau, weil er dann am Samstag hatte dann erst noch ein Video veröffentlicht, also ein produziertes Video mit einem relativ hohen Production Value, das wohl eine Firma gefertigt hat oder eine Agentur, die er beauftragt hatte, schon seit ungefähr ein paar Wochen oder anderthalb Wochen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Das war eher so eine Art Hype bzw. Dedication-Video. Es war eigentlich ganz schön mit einem Telefonat und auch mit Gruden, das er mitgeschnitten hatte, vermeintlich illegalerweise, aber Gruden wird wohl keine Klage anstreben, so wie es jetzt im Moment aussieht.
Gruden hat schon bestätigt, dass er eingewilligt hatte.
Ja, ich weiß nicht, ob ganz klar ist, ob er auch der Aufnahme eingewilligt hat. Er hat der Verwendung zugestimmt, ne? Aber genau. Ich weiß nicht, aber theoretisch müsste er auch der Aufnahme zustimmen in Kalifornien.
In Kalifornien, ja.
Ist. Dann ging es weiter, dass Gruden dann auch gesagt hatte, das Video fand er toll und so weiter, alles super. Allerdings hatte dann Antonio Brown noch einen weiteren Brief bekommen oder eine E-Mail, ich weiß es nicht ganz genau, die er dann auf Instagram veröffentlicht hatte, wo dann nochmal eine weitere Strafe in Höhe von, ich glaube, knapp $230,000 oder so ihm verpasst wurde, die er sich dann eingehandelt haben soll oder hat durch die Konfrontation mit Mike Mayock. Und gleichzeitig darin war dann ein Hinweis darauf, das ist dann so ein tarifvertragsmäßiges Juristengedöns, dass er darauf hingewiesen wird, dass er quasi seinen Termination Pay, also die Garantie des Gehaltes, seines Gehaltes, wenn er Woche 1 im Kader der Oakland Raiders ist, sich auch knicken kann. Also sprich, das Resultat daraus wäre, dass die Raiders ihn quasi jederzeit kündigen könnten und er keine Garantien hätte.
Genau.
Also das hat ihn so sehr aufgeregt. Meines Erachtens, kommen wir gleich nochmal drauf, dass er gesagt hat, bla bla bla, ich will das hört sich so abwertend an, Entschuldigung. Nein, hat mehrere Sachen gesagt und bitte entlasst mich.
Genau, bitte entlasst mich. Dann gab es nochmal ein Video von ihm, was dann auch sehr heiß immer hitzig diskutiert wurde. Als er dann die Nachricht bekommen hat, dass sie ihn entlassen haben, nachdem, wie gesagt, all das, was wir gerade beschrieben haben, vorgefallen war. Daraufhin war er entlassen von dem Team, freute sich darüber, da gibt es auch eben dieses Video. Und dann relativ kurze Zeit später gab es dann die ersten Berichte, dass eben die New England Patriots sich mit ihm bzw. mit seinem Agenten Drew Rosenhaus geeinigt haben. Wie gesagt, das Ganze konnte noch nicht ganz offiziell gemacht werden aufgrund der Regularien, aber das ist es jetzt. Wir wissen, es ist im Grunde genommen ein Darrelle Revis 2.0 Vertrag.
Genau.
Es ist ein Einjahresvertrag mit einer 20-Millionen-Option fürs kommende Jahr, die, wenn man es vergleicht mit Darrelle Revis, da waren es, glaube ich, 12 Millionen oder 14 Millionen, eins von beiden.
Ich glaube, 12 und 25 waren
es. Können die Patriots dann quasi entscheiden, ob sie das aufnehmen oder nicht, um ihn dann für das weitere Jahr zu behalten. Aber in diesem Jahr ist es so, dass er eben den 9 Millionen Signing-Bonus hat und durch diesen Deal, den sie gemacht haben, jetzt haben sie die Möglichkeit, das aufzusplitten, den Signing-Bonus auf die beiden Jahre. Und er hat die Möglichkeit, mit Incentives bis zu 15 Millionen zu verdienen in diesem Jahr und ist damit jetzt Mitglied der New England Patriots.
Genau. Ich glaube, wir könnten, wenn wir alles, was diskutiert wurde, quasi analysieren würden und nochmal aufsplitten würden und dekonstruieren würden, wahrscheinlich die ganze Folge damit füllen, aber das wollen wir, glaube ich, beide nicht unbedingt. Was ich natürlich.
Genau, sag du einfach, was du einfach zu. Weil ich hab so ein paar Punkte, die mir auf jeden Fall auf der Zunge liegen. Aber you have the floor.
Ich würde erstmal sagen, ich stelle erstmal meine Einschätzung der Situation dar. Okay?
Ja, das ist ja sowieso wahrscheinlich die richtige Einschätzung.
Meiner Ansicht nach ist Antonio Brown zu dem Punkt gekommen, dass Pittsburgh ihn nicht mehr halten wollte. Gut. Zu dem Punkt kommen sie können. Ist auch alles schön und gut. Und dann wollten sie ihn traden. Soweit ich weiß, war damals sogar auch Buffalo im Gespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat Antonio Brown gesagt, nee, da will er nicht hin. Dann wurde Oakland quasi rausgefunden, die dann einen Dritt- und Fünftrunden-Pick abgegeben haben, was natürlich extrem wenig ist, kompensationsmäßig für Antonio Brown, zumindest für seine Spielfähigkeiten. Da musste Pittsburgh dann zuschlagen, hat 20 Millionen in Dead Cap quasi ungefähr angehäuft und dafür mehr oder weniger nichts wiederbekommen. Also ein riesiger Fehlschlag für Pittsburgh. Aber Antonio Brown war damals wohl deutlich, offensichtlich einverstanden, in Oakland zu spielen. Dann ist er in Oakland gelandet, dann kam die ganze Geschichte mit den Füßen, mit dem Helm und so weiter. Ich vermute, dass er dort sich sehr blöd behandelt gefühlt hat, denn finde ich persönlich auch relativ ungeschickt. Man hat immer nur gehört, was über ihn vom Team gesagt wurde, quasi. Aber man hat nie gehört, dass das Team mit ihm gesprochen hat, großartig. Also ich frage mich tatsächlich selber, ob Mike Mayock, abgesehen von dieser Auseinandersetzung, die sie dann am Donnerstagmorgen beim Training hatten, irgendwie in dem letzten Monat mit ihm einmal persönlich gesprochen hat. Also es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich nicht einmal passiert wäre. Auf jeden Fall führt das alles dazu, dass dann die Garantien gevoidet werden sollten und Anthony Wong sich gesagt hat, okay, auf den Mistladen hier habe ich keinen Bock mehr, was soll das denn? Ich möchte jetzt hier spielen und so weiter. Und dann in der letzten Woche könnte ich mir vorstellen, dass er sich den Entschluss gefasst hat, okay, ich treibe die ganze Geschichte jetzt wirklich auf die Spitze und bringe die Raiders dazu, mich zu entlassen. Das ist eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann. Denn das, was in der letzten Woche passiert ist, gepaart damit, dass halt eine Agentur beauftragt wurde, die dann vermeintlich seine Social-Media-Präsenz managen sollte und dazu führen sollte, dass er dann quasi entlassen wird. Das wirkt für mich jetzt in dem Moment plausibel, muss ich sagen.
Eine Sache, aber weil das wirft ja natürlich auch die Spekulation wieder auf, war das alles sowieso schon von vornherein irgendwie geplant, seitdem er in Oakland ist, da will ich wieder raus, um dann irgendwie zu den Patriots zu kommen. Ich glaube, diesen Aluhelm können alle einmal ausziehen, denn niemand verbrennt sich extra die Füße und das mit dem Helm war eine ernsthafte Sache für Antonio Brown. Das zweite ist, dieses Video, was er dann gemacht hat, was er wirklich wunderschön aus. Also muss sagen, das war wirklich sehr gut gemacht. Also es hätte auch von Nike sein können, die ja gerne auch so schwarz-weiß Videos machen. Hätte auch wirklich einfach ein Video sein können für jetzt bin ich bei Oakland, wir haben den Scheiß hinter uns gelassen, es geht jetzt los. So durch dieses Gespräch mit Gruden, der ihm sagt, hey, konzentriere dich auf den Sport, du bist einer der am meisten missverstandenen Spieler überhaupt, du bist so ein großartiger Spieler. Und jetzt legen wir richtig los, so ungefähr. Das heißt, hätte man sich geeinigt, hätten die Raiders und vor allen Dingen Mike Mayock, der in meinen Augen einer der unfähigsten Menschen, die da rumläuft, ist, das einigermaßen gehandelt, dann wäre Antonio Brown auch Mitglied der Oakland Raiders. Denn eins ist für Antonio Brown wichtig und das ist seine wirtschaftliche Situation beziehungsweise das Aussorgen beziehungsweise genug Geld zu verdienen in der kurzen Zeit, in der er in der NFL ist. Und das hätte er bei den Raiders definitiv haben können, bevor sie angefangen haben, eben seine Garantien anzugreifen. Und da fühlte er sich einfach nicht richtig behandelt, weil sie eben immer so auf die Schulter geklopft haben. Gruden, der ihn immer in den Schutz genommen hat, der ihn am liebsten in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, du bist doch der Allerbeste und komm, lass mal hier rausgehen und ballen. Und Mike Mayock, der immer irgendwie so den Bad Cop Spiel gespielt hat und der dann eben die Sachen dementsprechend voiden musste und der dann halt auch als GM, und da gibt es mehrere gute, erfahrene Head Coaches, die beispielsweise Doc Rivers, Head Coach der LA Clippers im Basketball, der selber auch gesagt hat, total unverständlich für ihn, warum macht Mike Mayock das nicht persönlich mit Antonio Brown? Warum lässt er es überhaupt dazu kommen, dass es vor dem Team in dieser aufgeheizten Atmosphäre, in der im Grunde genommen Antonio Brown so derart an die Wand gestellt wird von Mike Mayock, dass es überhaupt dazu kommt? Ja. Wieso macht er, also das hätte er nie gemacht und er hat mit großen Spielern, die auch ihren Willen vielleicht durchsetzen wollte, zusammengearbeitet und hat gesagt, er hätte sowas immer im Büro irgendwo, lass uns irgendwo anders hingehen, lass uns zusammensetzen, nur wir beide und wir quatschen drüber.
So macht man es professionell.
Genau, das heißt, die Unprofessionalität von Mike Mayock ist im Grunde genommen, klebt an ihm, seit er im Grunde genommen NFL Network verlassen hat, weil er ist ein NFL Network Analyst und offensichtlich nicht unbedingt ein guter GM. Das zu dem Thema, weswegen Antonio Brown raus ist. Was mich dann eben extrem nervt, und das ist im Grunde genommen das, was mich am meisten an dieser Situation nervt, ist mal wieder die Berichterstattung darüber. Denn zwei, drei Punkte vielleicht. Antonio Brown ist eine Person, die unabhängig davon, dass er ein Profisportler ist, eine Person ist, die jedes Recht dazu hat, das auszuloten bzw. das zu verlangen, was er denkt, was richtig ist. Wie man dann damit umgeht, das ist eine andere Frage und die Raiders haben es total versaut. Aber er ist eine Person und man muss einfach mal aufhören, immer dieses Sternchen, ja, das ist ja ein Profisportler, der verdient Millionen, der sollte doch froh sein, dass er das machen darf. Das, wovon wir alle mal als Kinder, Jugendliche geträumt haben, darf er machen und verdient auch noch Millionen. Der soll doch einfach mal aufhören, das nervt mich und das finde ich selber schwierig. Und da spricht eigentlich aus all den Leuten, die das sagen oder die das immer wieder proklamieren, im Grunde genommen einfach nur der Neid, dass sie es vielleicht nicht sind und nicht in dieser Situation sind. Und das geht mir auf den Keks. Profisportler ist eine Sache. Auf der anderen Seite sind es einfach nur Personen, Menschen, was auch immer. Das Weitere ist, Antonio Brown ist ein Angestellter gewesen in einem Million-Dollar-Unternehmen, das NFL heißt. Und er hat alle Rechte als Arbeitnehmer, all das auszuloten, was für ihn wichtig ist. Und wenn
auch seine Arbeit niederzulegen.
Genau. Und was für ihn wichtig war, sind diese Garantien. Und die wurden angegriffen. Ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ist in dem Moment gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie wurde das gemacht? Und wenn ich mir einfach vorstelle, ich wäre in einem Unternehmen, in dem ich einen guten Vertrag bekomme, ein gutes Gehalt habe und eine gute Position habe und alle pampern mich und alle sagen, ach, du bist der Allertollste, du bist so großartig. Nie hatte ich irgendjemand wirklich verstanden, wir tun's. Und auf einmal werden mir irgendwelche Boni, die ich vielleicht irgendwann mal vertraglich unterschrieben habe, einer nach dem anderen einkassiert. Und dann wird im Grunde genommen vor versammelter Mannschaft, wird man dann irgendwie niedergemacht und degradiert und whatever. Da möchte ich irgendjemand sehen, der jetzt sich irgendwie bei Twitter leicht hinstellen kann und sagen kann, Antonio Brown ist nervig, bla bla bla. Ich würde auch sagen, okay, dann entlasst mich. Dann, keine Ahnung, kriege ich Arbeitslosengeld, dann werde ich nicht gesperrt und kann mir was anderes suchen. Aber das ist das Recht jedes Arbeitnehmers zu sagen, ihr seid doof, ich mag euch nicht mehr. Ob das jetzt irgendwie super gut, clever gemacht ist, ist scheißegal. Es ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers zu sagen, nö. Oder ich will mein Recht ausloten. Oder ich kann ja auch sagen, ich gehe morgen irgendwie zur Geschäftsführung und sage, ich möchte 100% mehr Gehalt. Dann können die sagen, hast du irgendwie ein Problem? Nee, auf keinen Fall, kriegst du nicht. Und dann kann ich sagen, ja, dann gehe ich. Das ist doch mir überlassen. Aber das hat niemand anderes zu bewerten. Und ja. Ihn dann, und das ist, finde ich halt nervig, ihn dann irgendwie als Clown anstrengend oder nervig zu bezeichnen, ist vor allen Dingen in dem Moment auch wieder ein klares Zeichen für Rassismus. Denn wir haben viele, viele Beispiele, in denen Spieler vielleicht jetzt nicht so medial aufgeblasen, wie es diese Situation war, kein Problem damit haben, wenn irgendwie sowas passiert. Ich liebe Andrew Luck und ich mag ihn, aber als er im Grunde genommen den Colts gesagt hat, ciao, macht's gut, da gab es nicht annähernd so einen Aufschrei, was auch gut ist. Wir haben ja darüber gesprochen. Die ganzen nervigen Fans, die irgendwie dann Trikots verbrennen und so, sind natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Aber dass man sieht einfach wieder, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und wenn man dann auch noch ihn irgendwie hinstellt als, weiß ich nicht, Diva, das ist sexistisch. Wenn man ihn, seine geistige Fähigkeit in Frage stellt, das vielleicht auch noch in Verbindung setzt mit irgendwie den Helm und so, ja. Oder mental, bla bla bla, das ist ableistisch und halt einfach nur peinlich. Und Leute, die ihn als nervig, peinlich, Diva, Clown, whatever beschreiben, sind für mich halt einfach ableistisch, sexistisch, rassistisch in irgendeiner dieser Reihenfolgen. Und das ist unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. Tyreek Hill, Kareem Hunt hat einen Aufschrei gegeben, aber bei weitem nicht so groß wie jetzt Antonio Brown. Der hat sich aus seinem Team rausgeholt, aus seinem Arbeitsvertrag ist er ausgestiegen, hat sich kündigen lassen und hat sich einen neuen Arbeitgeber gesucht. Und das ist viel, viel krasser, als wenn irgendjemand die schwangere Freundin, die er während der Schwangerschaft in den Bauch geschlagen hat und danach irgendwie drangsaliert hat und das Kind drangsaliert hat, oder die Freundin krankenhausreif K.O. schlägt, ist nicht annähernd so schlimm. Und das geht mir einfach auf den Keks. Wenn Big Ben jede Saison seine Spieler, wie man so schön sagt, unter den Bus wirft, interessiert es keinen. Öffentlich.
Ja. Ja, in seiner Radiosendung, die er, glaube ich, jetzt nicht mehr macht, wöchentliche Radiosendung.
Ja, also aber das geht mir halt auf den Keks und das finde ich einfach nervig. Man kann sagen, was man will und es ist auch scheißegal. Mir ist es auch egal, ob er jetzt bei den Patriots ist oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich natürlich den Patriots
offensichtlich, ja,
fanmäßig nahestehen würde. Wenn er woanders wäre und wir wissen, die Seahawks waren dran, beziehungsweise die Seahawks haben gesagt, wären bereit gewesen, auch Antonio Brown zu holen. Und es gab mit Sicherheit noch 2, 3 weitere Teams, die das genauso gemacht hätten. Und wäre er zu den Seahawks gegangen, würde ich genau das Gleiche sagen. Es ist einfach scheiße. Und Leute, die einfach dann das so weiter kommunizieren, irgendwie erstmal vielleicht hinterfragen und selber überlegen, was man von sich gibt. Und vor allen Dingen auch dieses, er hat sich einmal vor dem Team aufgebaut und hat vor dem Team seinen Boss, ist nicht sein Boss, General Manager, streng genommen, niedergemacht oder hat ihn angegriffen, whatever. Dieses Ganze vor dem Team und dann kann man nichts mehr, dann ist sozusagen das Tischtuch zerrissen und geht nichts mehr. Sorry Leute, aber wo lebt ihr? 1950? Also das ist ein Unternehmen und das funktioniert auch wie ein Unternehmen, auch wenn es ein Profisportbetrieb ist. Und wenn man da nicht im Grunde genommen miteinander auch mal annecken kann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also dieser ganze Käse von wegen Team und Team und Team kommt first, das funktioniert in den Highschool-Serien vielleicht, die man guckt über Friday Night Lights, aber
sonst. Ja gut, da geht es halt auch nicht einfach, das ist ja auch gar nicht der Job, ne? Das ist halt auch der große Unterschied. Und,
so viel dazu, das waren die Punkte, die mich genervt haben.
Ich bin mir auch wirklich nicht so ganz sicher, ob das dann wirklich am Ende alles quasi instigiert wurde. Ist instigiert ein deutsches Wort?
Das hört sich schön an, ja. Lass es uns machen.
Geplant. War denn, wenn Antonio Brown wirklich am Freitag dann so eine heartfelt Apology vor dem Team quasi gehalten hat, ne? Also sich wirklich vom Herzen entschuldigt hat, so wurde es ja noch alles immer kommuniziert, dann, weiß ich nicht, dann muss er ein sehr guter Schauspieler sein, ne? Ja. Wenn das alles nur so geplant war. Also es ist alles irgendwie so konfus und das Problem dabei ist wirklich, es ist so einseitig berichtet, denn die einzigen Informationen, die von Antonio Brown kommen, sind im Prinzip seine kurzen Twitter-Nachrichten, die sehr nebulös sind, also da kann man nicht wirklich durchschauen, was damit wirklich gemeint ist, sehr viel Deutungsspielraum. Die paar Videos, die veröffentlicht werden, klar, die eine Message haben, aber jetzt auch nicht wirklich Fakten vermitteln. Und Drew Rosenhaus, der irgendwie rumpalavert bis zum geht nicht mehr, weil er ein Agent ist, aber den kann man ja eh kein Wort glauben und ich weiß auch nicht, ob er wirklich im Interesse seines Klienten immer handelt oder nicht in seines eigenen.
Drew Rosenhaus ist eine Figur für sich selbst.
Das ist halt immanent wichtig, dass wenn man sich diese Geschichte anschaut, wenn ich mir diese Geschichte anschaue von Antonio Brown, dann ist da halt einfach ein riesiger blinder Fleck und den muss ich mir versuchen zu erklären. Und dann einfach nur diesem Narrativ zu folgen, er hat sein Team verraten und er verhält sich
nicht
total
vor dem
verrückt
Team aufstehen. Und du darfst vor dem Team nicht die Autorität untergraben. Das ist so, keine Ahnung.
Das ist das, was man irgendwie
1950 darfst du halt auch die Autorität des Bosses nicht auch angreifen.
Ja, aber das
schon
war
gar
ja
nicht,
alles wieder okay nach Freitag. Das ist ja der nächste Witz. Ne? Freitag entschuldigt er sich, alle sagen, alles ist super, aber jetzt wird es ihm trotzdem wieder nachgehalten. So, das ist, das nervt mich einfach so tierisch. Sicher. Eine Sache müssen wir, glaube ich, auch ganz klar festhalten.
Ja?
Wir würden es uns sicherlich anders wünschen, wenn wir Front Office-Mitarbeiter in einem Team wären, dann würden wir uns mit Sicherheit wünschen, dass ein Spieler sich nicht so verhalten würde wie Antonio Brown, weil das einfach viele Probleme und halt auch, ne, man müsste sich damit auseinandersetzen, das ist alles stressig, hat man jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Das ist absolut verständlich.
Aber keine Ahnung, deal with it. Sorry,
ja,
aber
das ist
halt
einfach
das
Talent, das er hat.
Ja,
ne? das ist
und das ist das Ding. Und wenn es bei den Patriots auch nicht geht und er irgendwie, weil auch in Massachusetts ist es verboten, ohne Einwilligung jemanden sozusagen zu tapen.
Ich glaube, Bill Belichick wäre ganz schön sauer gewesen.
Gespräch mit Bill Belichick raushaut oder irgendwie ein Facebook-Live-Video macht und dann bei den Patriots es nicht klappt. Mein Gott, dann ist es so. Dann funktioniert ist für Antonio Brown als Person einfach nicht in dem Unternehmen NFL. Dann ist es so. Aber
ja,
die Art und Weise.
Das hat ja auch sehr lange funktioniert, ne?
Genau, die Art und Weise und auch dieser ganze Bullshit von wegen, Mike Tomlin müsste jetzt irgendwie den Friedensnobelpreis bekommen, weil er es irgendwie jahrelang geschafft hat. Sorry, aber warum? Vielleicht war Antonio Brown auch einfach ewig lang ruhig, zufrieden und hat dann irgendwann gesagt, so sorry, aber ich lasse mich jetzt hier nicht mehr ausbeuten von dem Unternehmen NFL, weil für das ich viel zu viel gebe und viel zu wenig bekomme. Es ist sein Recht, das zu machen. Genauso wie es für alle anderen Spieler das Recht ist, zu sagen, ich habe keinen Bock, ich möchte mehr Geld verdienen. Und all die Leute, die dann sagen, soll doch froh sein, dass er Profisportler ist, es gibt so viele Leute, die verdienen so wenig. Ja, natürlich, das ist schlimm. Aber was heißt das? Das ist doch nicht sein Problem. Vor allen Dingen hätte es ja auch noch zwei andere Themen geben müssen eigentlich, über die viel, viel mehr berichtet hätte werden können, die eigentlich noch viel erschreckender und schlimmer sind. Und zwar einerseits die neue Partnerschaft zwischen Jay-Z, Roc Nation und der NFL, die einen Youth Club in Chicago, also einen Jugendclub, ich weiß gar nicht, was die adäquate Übersetzung wäre.
Ein Verein.
Ja, unterstützen mit sehr, sehr vielen Hunderttausenden von Euro im Zuge dieser neuen, weiß ich auch nicht, Partnerschaft, wie auch immer, was das soll. Dieser Club ist bekannt dafür, dass die Besitzerin oder die Leiterin dieses Jugendclubs schwarzen Jugendlichen, die Dreadlocks haben, diese abschneidet, weil sie sagen, das ist nicht gut für sie. Und das ist ganz schlimm. Zudem betreibt der Club heftige Chicago-Police-Propaganda. So viel zu dem Thema, dass das Problem des Rassismus in der Liga, das, was Colin Kaepernick angestoßen hat, wird durch diese Partnerschaft fortgesetzt. Das kam raus, nachdem, ich glaube, mehrere hunderttausend Euro an diesen...
Ich glaube, eine halbe Million an zwei Vereine in Chicago und die Hälfte davon halt an diesen Boston Youth Club.
Und da gibt es sogar diese Leiterin, die auf sozialen Medien ganz stolz da steht, während sie einem kleinen Jungen die Dreadlocks abschneidet. Das interessiert keinen, aber Antonio Brown ist wichtig. Oder keinen interessiert, dass Drew Brees öffentlich bei irgendeinem komischen Tag bring deine Bibel mit in die Schule oder was für ein Käse das war, irgendeinen ganz strangen Verein unterstützt, der zum Beispiel noch für Konversionstherapien für Homosexuelle eintritt und im Grunde genommen Drew Brees damit diese Sache unterstützt. Also ganz ehrlich, da gibt es wirklich einige Sachen, die man hätte übers Wochenende besprechen können vor Sonntag. Und Antonio Brown hätte eigentlich, naja, natürlich kein Sidekick sein können, aber nicht das einnehmen.
Auf jeden Fall gab es genug andere Themen, die eher den öffentlichen Diskurs hätten dominieren können, sollten, müssen. Ja. Ähnlich zum Beispiel auch Tyreek Hill hat einen neuen Vertrag bekommen. Worüber wird geredet? Es wird nie wird erwähnt, was er Problematisches getan hat, sondern es wird immer nur geguckt, oh ja, die Kansas City Chiefs haben irgendwie einen Bargen bekommen. Es wird überhaupt gar nicht angezweifelt, warum ein Verein diesen Spieler dann überhaupt noch verlängert hat, nach seiner Vorgeschichte. Es ist im Prinzip völlig egal. Also es ist, wenn man das jetzt gleichsetzen wollte, dann könnte man sagen, okay, es ist zumindest auf einem ähnlichen Level, ob du jetzt quasi dein Antonio Brown bist und dich mehr oder weniger, je nachdem, wie man es dann am Ende definieren möchte, dich gegenüber dem Team falsch verhältst oder ob du dein Kind schlägst und möglicherweise, vielleicht sogar wahrscheinlicherweise ihm den Arm brichst. Ne? Es ist quasi beides gleich schlimm. Ne? Und
ja, wobei Antonio Brown, wenn man sich das anschaut, was
ja,
dafür...
Ja, vielleicht sogar schlimmer, ne?
Ich meine, was die auch, wenn du nur die deutschen Sachen dir anguckst, die berichtet wurden, beziehungsweise was dann bei Twitter Leute geschrieben haben, zum Glück sehe ich das meistens nicht. Aber die Sachen, die man sieht, denkt man sich einfach nur, sorry, aber warum wird er jetzt persönlich beleidigt? Warum muss man ihm irgendwas unterstellen? Also, ja, ich, keine Ahnung, schließen wir dieses Thema.
Gut, Tyreek Hill, 18 Millionen pro Jahr, Zweitmeistergehalt mit Odell Beckham zusammen.
Und erstaunlich,
3-Jahres-Verlängerung.
Was er da noch rausbekommen hat, Tyreek Hill,
muss man sagen. Finde ich auch, ja. Also, wenn dieser Vorfall nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich 20 Millionen und 5 Jahre Verlängerung bekommen oder so. Vielleicht 21 Millionen, 5 Jahre. Jetzt hat er so ein bisschen weniger bekommen, einen kürzeren Vertrag, der sich schlussendlich wahrscheinlich für ihn persönlich am Ende sogar gut auswirken könnte, denn kürzere Verträge für Spieler ist eigentlich meistens sehr gut. Also insofern sehr frustrierend, denn für mich ist es keine Frage, was das schlimmere Verhalten ist. Also und wahrscheinlich für euch auch nicht. Also, aber gleichzeitig sieht man halt, wie der öffentliche Diskurs das eine Thema behandelt und das andere Thema behandelt und das hängt meines Erachtens halt auch einfach ganz klar damit zusammen, dass es halt gewisse Influencer gibt, auch wenn keine Influencer sind offiziell, PR-Angestellte der NFL in Form von Insidern und anderen Media-Pundits, die gar nicht mal großartig irgendwelche Talking Points kriegen müssen und schon von alleine quasi lobbyieren. Natürlich auch im deutschen Bereich, die einfach nicht wirklich dahinter schauen und oder nicht wollen.
Ja, du musst dich halt, wenn du dich mit manchen Themen auseinandersetzt, musst du halt auch eingestehen, musst du halt auch selber die eigenen Schwächen eingestehen, nämlich als weiße Person nicht in der Lage zu sein, den Rassismus immer zu erkennen oder beziehungsweise vielleicht auch einfach mal die Klappe zu halten zu gewissen Themen, gewisse Themen nicht einschätzen zu können, die Themen von, wie man überhaupt über Spieler spricht, über diese ständige sexistische Sprache, das ist eine Diva und bla bla, das muss man sich halt auch irgendwann mal eingestehen können und dazu gehört halt vielleicht eine gewisse Selbstreflexion, die schwierig ist. Aber kommen wir mal wieder zu den Themen, die auf jeden Fall wichtig sind, beziehungsweise über die es an der Stelle vielleicht auch jetzt leichter fällt zu sprechen, ich weiß es nicht. Julio Jones hat ja auch ein bisschen kryptische Nachrichten dann vor dem Sonntag verlauten lassen, als er sagte, er weiß noch nicht so genau, ob er spielt, ich weiß gar nicht mehr, wie er es ausgedrückt hatte, ob seine Number gecallt wird. Das ließ dann sehr, sehr viele Leute aufhorchen. Die hatten dann Angst natürlich. Okay, was ist jetzt mit Julio Jones? Schlussendlich, eigentlich so ein bisschen still und heimlich hat Thomas Dimitroff dann doch einen Deal rausgehandelt für Julio Jones, der die Wide-Receiver-Deals dann nochmal so ein bisschen auf jeden Fall in den Schatten stellt, Christian. Zumindest auch die letzten wie Michael Thomas, über den wir auch gesprochen hatten, der vielleicht so ein bisschen hat was liegen lassen, hat Julio Jones jetzt einen sehr, sehr schönen Deal für sich aushandeln können.
Definitiv. Wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich alles so stimmt, denn ich habe schon so ein paar Punkte, wo ich zweifeln kann. Denn okay. Es wurde berichtet, dass Julio Jones eine 3-Jahres-Verlängerung im Wert von $66 Millionen unterschrieben hat, beziehungsweise angeboten bekommen hat und unterschrieben hat, die ihn durch die Saison 2023 an Atlanta binden wird. Das Besondere an dem Deal ist zum einen natürlich 22 Millionen. Das bumpt halt den Highest Paid Salary, das Average per Year, deutlich nach oben, um 2,5 Millionen im Endeffekt. Aber das Besondere daran ist, dass von den 66 Millionen 64 Millionen garantiert, voll garantiert sein sollen. Das ist schon wirklich, ja, sehr, sehr besonders. Sowas hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt und dürfte natürlich einen deutlich, deutlichen Einfluss haben auf alle zukünftigen Verträge, wenn es denn so stimmen sollte. Ganz sicher scheint es noch nicht zu sein.
Ja, das sind ja, weiß ich nicht, was sind das, 98%?
97%
garantiert des Vertrages. Kennen wir sonst ja nur von Kirk Cousins, der, glaube ich, 98% garantiert hat oder sowas. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall sehr, sehr
interessant. Die paar Prozentpunkte, die ändern am Ende dann auch nicht mehr viel.
Nee,
also um die geht's auch nicht.
Um die geht's nicht, aber es ist natürlich sehr interessant, vor allen Dingen, weil es den Wide Receiver-Markt auf der einen Seite extrem nach oben drückt, der ja so ein bisschen nicht wirklich diese große Sprünge mehr gemacht hatte. Und natürlich Julio Jones auch auf jeden Fall entlohnt, der definitiv unterbezahlt war und nach den Verträgen, die wir jetzt hatten. Christian, du sprichst gerne über Sammy Watkins, der ja seine so ein bisschen Coming-out-Party mal wieder gefeiert hat am Wochenende gegen Jacksonville.
Endlich lohnt sich der Vertrag.
Ja, drückt das Ganze nach oben, auch den Odell-Beckham-Vertrag, den drückt er nochmal nach oben. Von daher ist es für Julio Jones ein super Vertrag. Ich glaube, für die Falcons, ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Zugeständnis und auch ein klares Zeichen an ihn, dass sie auf ihn sehr, sehr setzen. Jetzt hat es natürlich am Sonntag nicht geklappt, als sie erschreckenderweise gegen Minnesota nicht nur verloren, sondern deutlich verloren haben, im Grunde genommen nicht existent waren. Dan Quinn, der gesagt hatte, er war noch nie im Grunde genommen so angesickt von der Niederlage, beziehungsweise sie haben im Grunde genommen alles falsch gemacht. Sie hatten große Probleme, jetzt ist nur auch noch ihr First-Round-Lineman rausgekommen, dass er verletzt ist und mindestens die Hälfte der Saison nicht spielen wird.
Gebrochener Fuß, ne?
Gebrochener Fuß, also vom Regen in die Traufe so ein bisschen, also für Julio Jones ein super Deal, der den Wide-Receiver-Markt ganz, ganz neu setzt, was die Verträge angeht, aber dann wirklich eine Niederlage, die so niemand hat kommen sehen, für mich die absolut größte Überraschung des Wochenendes.
Puh, das ist immer schwierig, die größte Überraschung. Aber ja, generell schon interessant, dass die Minnesota Vikings sehr entspannt gewinnen mit 28-12 und dabei noch nicht mal 100 Yards Passing hatten. Ne? Also Kirk Cousins mit 98 Yards Passing. Das ist jetzt nicht unbedingt die Statline, die man liest, wenn man so einen Sieg erwartet. Ne?
Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, die meisten der 12 Punkte der Atlanta Falcons kamen ja wirklich in dieser sogenannten Garbage Time, sprich in der Zeit, in der das Spiel schon längst entschieden ist und man im Grunde genommen noch so ein paar Punkte ja, erzielt, aber in erster Linie der Gegner es auch zulässt. Und zuvor haben die Minnesota Vikings das Spiel mit 28-0 angeführt, bis ins vierte Viertel hinein. Das war sehr, sehr überraschend und ja, ich hoffe mal, dass es wirklich ein extremer Ausrutscher war von den Falcons und sie jetzt im kommenden Spiel gegen Philadelphia wieder zurückkommen können. Ein Primetime-Spiel wäre natürlich wichtig. Für Mike Zimmer war es wahrscheinlich das erste Spiel, bei dem er sich wirklich wohlgefühlt hat, weil er ja im Grunde genommen seitdem er ja in Minnesota unterwegs ist, eigentlich immer so dieses, ich möchte laufen, 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 Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel und damit meiner Defense im Grunde genommen den Gegner dominieren. Und das hat er jetzt wirklich geschafft. Also Kirk Cousins, du hast es angesprochen, 8 von 10 nur für 98 Yards. Und der Rest lief über den Boden. Devin Cook, der schön ist, wieder zu sehen, dass er wieder voll da ist. Aber ansonsten war es wirklich das, was Mike Zimmer sich vorstellt. Im Grunde genommen das, was Leute wie Rex Ryan etc. immer proklamiert haben und nie so wirklich durchsetzen konnten, hat Mike Zimmer ja zumindest in einem Spiel mal zur großen Überraschung durchsetzen können, ja.
Ja, aber Blockpunt und Red Zone Interceptions, das sind halt alles Dinge, da würde ich jetzt als Minnesota Vikings Fan jetzt nicht unbedingt so drauf hoffen, auch wenn es natürlich immer sehr schön ist, sowas.
Ja, wir haben es ja gestern auch gesehen, aber kommen wir erstmal nochmal zu einem anderen Vertrag und dementsprechend dann auch noch zu einem weiteren wichtigen Spiel vom Sonntag, und zwar Jared Goff, Christian, hat einen neuen Vertrag bekommen, 134 Millionen Vertragsverlängerung genau genommen für 4 Jahre mit einem, so wird es zumindest berichtet, 110 Millionen garantiert, was ein neuer NFL-Rekord ist und das selbst, wenn man Inflation etc. mit einberechnet und Salary Cap.
Sicher?
Ich glaube schon. Ich meine, ich hätte das gelesen. Meinst du nicht?
Nee, Kirk Cousins? Ach so, ja, okay, jetzt Total Value.
Total Value.
Ja, okay, aber das sind ja auch immer wieder diese Fake-Garantien, ne? Also uns interessieren uns ja ausschließlich die Garantien für Skill und wann dann Garantien für Injury westen in Skill-Garantien. Und das ist das Wichtigste. Und das ist bei Jared Goff, gestaltet sich das Ganze so, dass er natürlich in den nächsten 3 Jahren deutlichen Paybump kriegt. Wenn ich das jetzt grob überschlage, verdient er in den nächsten 3 Jahren knapp 88 Millionen anstatt 60 Millionen, wenn er 2021 unter dem Franchise-Tag spielen würde. Also gut 28 Millionen mehr, das ist natürlich schon mal ganz nice. Aber nach 2021 ist dann wohl auch so der erste Zeitpunkt, wo es möglich ist für die Rams, aus dem Deal wieder auszusteigen, wenn sich dann Jared Goff doch nicht als Heilsbringer behaupten kann. Ne? Also insofern ein relativ kurzer Vertrag. Das ist so eine Sache, die Wentz sicherlich auch ein bisschen ausgelöst hat. Auf der einen Seite natürlich dann der große Vorteil für Goff, dass er dann schneller wieder neu verhandeln kann und dann dementsprechend auf das neue gestiegene Salary Cap sich berufen kann und dann mehr verdient. Auf der anderen Seite generell nicht so gut fürs Team, denn zum einen möchte man ja auch die Länge haben, um den Signing-Bonus quasi länger zu verteilen und zum anderen profitiert man auch davon, wenn ein langer Vertrag quasi läuft mit alten Average-Per-Year-Zahlen. Aber das scheint sich doch gerade ja so einiges zu ändern. Insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen die neue Norm.
Genau, also es ist wie gesagt die 4-Jahres-Verlängerung, das wäre dann bis 2024, du hast das angesprochen, ab 2021 könnte sich das schon ein bisschen anders gestalten und vor allen Dingen muss man da dann auch immer, wie ähnlich wie auch, was wir in den letzten Verträgen auch gesagt haben, sobald eben auch du über die Zukunft sprichst, 2, 3, 4 Jahre sprichst, hast du natürlich auch immer mit eingerechneten Salary Cap, was bis dahin natürlich auch nochmal extrem gestiegen ist und was dann natürlich die relative Cap mal rückt. Das Spiel dann auf jeden Fall für Jared Goff am Sonntag, mit seinen Rams bei den Carolina Panthers. Kein einfaches Spiel für ein West Coast Küstenteam. Eher ein frühes Spiel, eins dieser 1 o'clock Games, on the road sozusagen, nicht zu Hause, sondern auswärts zu spielen bei einem guten Gegner, den Carolina Panthers, hat dann auch wirklich so ein bisschen das gehalten, was man sich versprochen hat, nämlich ein spannendes Spiel, ein enges Spiel. Das auf jeden Fall gerade auch zum Ende dann hin nochmal sehr, sehr spannend wurde, als dann die Turnover gab und die Carolina Panthers nochmal die Chance hatten, auch wirklich zurückzukommen. Und die Rams dann so ein bisschen, ich will nicht sagen glücklich, aber auf jeden Fall, glaube ich, heilfroh waren, als das Spiel dann auch vorbei war. Denn eine Sache hat sie auf jeden Fall, er hat ihnen mit Sicherheit Kopfschmerzen bereitet, und das war Christian McCaffrey, der zumindest auch zum Ende hin, sieht man auch nicht so häufig, ein Team, das unbedingt Punkte braucht, schnelle Punkte braucht, dann sehr, sehr viel läuft über McCaffrey. Natürlich hatten die Rams in ihrer Defense das natürlich auch angeboten, aber dass es ein Team dann auch wirklich macht, ist nicht so häufig. Und McCaffrey, der dann wirklich erstaunlich gespielt hat in den letzten Drives und die Carolina Panthers dann zumindest noch so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Klar, der Onside-Kick ist wie so meistens in der NFL ein Onside-Kick relativ unwahrscheinlich, dass er zum Erfolg führt. Aber zumindest muss man da sagen, Christian McCaffrey ist schon ein sehr, sehr besonderer Spieler.
Ja, warum laufen Teams nicht mehr, wenn sie zurückliegen, weil es nicht so gewinnbringend ist in der Regel. Aber ja, du hast völlig recht. Also ich will Christian McCaffrey überhaupt nicht schlecht machen, denn er ist ein besonderer Spieler, der allein durch seine Vielseitigkeit, weil er halt eben auch im Passing-Game so besonders ist, würde ich schon tatsächlich sagen. Das ist schon schön und vor allem auch schön anzuschauen. Ich frage mich immer nur, der wirkt so tiny, so klein irgendwie. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, aber naja, vielleicht, weiß nicht, soll ich mir Sorgen machen um NFL-Spieler? Weiß ich nicht. vielleicht lieber nicht.
Und schon gar nicht, wenn er 200 Yards erzielt im Spiel. 128 sozusagen auf dem Boden, 2 Touchdowns, 2 Rushing Touchdowns und dann nochmal 10 Receptions für 81 Yards. Also Christian McCaffrey wirklich das Herzblut der Offense der Carolina Panthers. Und naja, ohne ihn.
Tja, Super Cam.
Ja, Super Cam ist die Frage.
Super Cam.
Er sah nicht so ganz so gut aus in dem Spiel. Ich hoffe mal, dass seine Schulter, über die ja letzte Saison viel gesprochen wurde, die ja immer wieder ein Problem war, komplett ausgeheilt ist. Ich weiß es nicht, aber man hat auch in dem Spiel wieder einige schwierige Bälle von ihm gesehen. Auch Goff hat natürlich jetzt nicht nur super überzeugt, muss man dazu auch sagen, aber bei Cam Newton zu Hause, man hat viele Bälle gesehen, die, und das ist einfach so eine Sache, die wird ja nicht so los, zu hoch sind, häufig
genau, das wollte
zu
ich auch
spät
sagen.
Ist mit dem Wurf, die Würfe hinter die Receiver gehen.
Das hat er schon immer gemacht, das liegt nicht an der Schulter. Also ich glaube, das ist er einfach.
Steht auf seiner Visitenkarte. Hi, genau. Ich bin NFL Quarterback, ich werfe gerne hoch und zu
und so weit nach hinten. Ja, also seine Schulter sah okay aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie was gesehen habe, wo ich sagen würde, okay, gefährlich. Insofern vielleicht da schon mal so ein bisschen in Ordnung. Also keine Sorge anzusetzen. Ansonsten gegen die Rams ist natürlich ein Top-Spiel für die Panthers, die ja so ein bisschen im Limbo sind, finde ich, zwischen Playoff-Hoffnung und Frust.
Ja, so ein bisschen.
Nach der Saison 2015. Ja. So richtig haben sie es ja nie geschafft, einen Receiving Core aufzubauen, mit dem sie sich dann auch vollständig zufrieden geben können. Nächste Woche geht es gegen Tampa Bay, da sollte zumindest was die offensive Firepower angeht, doch einige Kritiker ruhig gestellt werden, würdest du es so nennen wollen. Und danach gegen Arizona. Also der Schedule, die nächsten 2 Wochen erstmal entspannt und dann können wir mal weiter schauen, wie es aussieht. Ne?
Genau. Denn auf jeden Fall die Tampa Bay Bucks, die werden ja auf die Carolina Panthers treffen jetzt im Thursday Night Game, haben mit Sicherheit auch nichts zu überzeugen. Also sie haben wirklich kein gutes Spiel gespielt. Der neue Head Coach Bruce Arians, der ja immer so ein bisschen als dann, es ist nicht meine Wortwahl, aber es wird halt immer so genutzt als der Quarterback Whisperer, derjenige, der eben die Quarterbacks, denen neues Leben einhauchen kann, wenn sie vielleicht schon so ein bisschen karrieremäßig am Sinken sind, hat es zumindest jetzt im ersten Spiel nicht geschafft, Jameis Winston dahin zu bringen. Jameis Winston mit katastrophalen Entscheidungen, katastrophalen Interceptions, die er geworfen hat, und hat es dann einem Team der San Francisco 49ers sehr, sehr leicht gemacht, die mit Jimmy Garoppolo auch nicht so großartig unterwegs waren. Also Jimmy G, ich warte noch auf den Durchbruch in San Francisco von ihm, ne? Aber genau, ihm.
Jimmy Garoppolo.
Eins der Spiele, über die wir nicht lange sprechen müssen, denn es war genau, kein großartiges Spiel auf beiden Seiten. Richard Sherman hatte wieder ein Pick 6, das ist schön. Ich mag ihn, freue mich für ihn. Lass uns mal ein bisschen gucken, denn wir müssen natürlich noch über ein paar Spiele sprechen. Kansas City gewinnt in Jacksonville. Das war jetzt so ein bisschen zu erwarten. Auch die Art und Weise, wie Kansas City gespielt hat, war im Grunde genommen das, was wir in der letzten Saison von ihnen gesehen haben. Patrick Mahomes hat sehr, sehr gut wieder gespielt, hat an seine MVP-Form im Grunde genommen nahtlos wieder angeknüpft mit knapp 400 Yards und 3 Touchdowns. Hatte eine Situation, die ich nicht weiß, ob sie so cool ist, als er mal wieder einen No-Look-Pass geworfen hat und Travis Kelce, der völlig frei war in der Endzone, überworfen hat. Das wäre ein sicherer Touchdown gewesen in dem Spiel, in dem Gardner Minshew für die Jacksonville Jaguars einen großartigen Job gemacht hat. Ich glaube, einen NFL-Rekord aufgestellt hat mit 10 Completions in seinem ersten Spiel.
Ich glaube, 11 waren es.
11 sogar. Ja. Nachdem
zumindest irgendwie seit so und so vielen Jahren hat es kein Rookie mehr in seinem ersten Spiel geschafft, so viele Completions nacheinander zu werfen quasi.
Ja. In einem Spiel, das sehr, sehr heiß war, sehr chippy mit Ejections für Miles Jack zum Beispiel. Und leider natürlich, darüber müssen wir sprechen, Nick Foles, der nach einem sehr, sehr schönen Touchdown-Pass das ja, Spielfeld verlassen musste mit einer, ich weiß jetzt gar nicht, was war es, gebrochenen Schulter?
Ist auf jeden Fall auf Injured Reserve gelandet. Es gab ja so einige gebrochene Schulten.
Schultern.
Genau. Ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine halbe Saison weg. Tragisch für die Jacksonville Jaguars, denn er war die große Neuverpflichtung jetzt in dieser Offseason. Aber Gardner Minshew, genau. Ja, ist vielversprechend gestartet, ne? Auch wenn es am Ende natürlich nicht gereicht hat, um noch irgendwie großartig was zu drehen an der ganzen Geschichte.
Aber er hat sie halt im Spiel gehalten. Das ist schon sehr erstaunlich, weil du hattest so das Gefühl, dass Nick Foles wirft diesen Touchdown und denkst dir, okay, das ist jetzt ein Game. Aber dann auf einmal hast du die Chiefs, die auf einmal wieder davonrennen, weil Jacksonville nicht getackelt hat. Also es war wirklich unglaublich mit anzusehen, dass sie im Grunde genommen der Erste, der versucht hat, den jeweiligen Runner oder Receiver zu stoppen, im Grunde genommen schon von alleine vorher hingefallen ist. Irgendwie im Grunde genommen der Einsatz war katastrophal bei einem Team, was ja, ich sag mal, Schrägstrich von Tom Coughlin so ein bisschen geleitet wird, ist das eigentlich sehr unüblich. Und dann hattest du das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Aber dann kommt eben Minshew rein und hält sie im Spiel mit wirklich sehr, sehr gutem Spiel, mit einigen Third-Down-Conversions, was vielleicht auch so ein bisschen dafür spricht, dass natürlich auch die Kansas City Defense unter dem neuen Defensive Coordinator Spagnuolo vielleicht wirklich ungefähr auf dem Level ist, auf dem sie letzte Saison war, und das war eine der schlechtesten Verteidigungslinien, hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Also das war alles, ich würde es nicht der Hitze irgendwie zuschreiben, sondern einfach dem Können. Also dass die Jacksonville Defense so gespielt hat, war erschreckend, und dass die Kansas City Defense so gespielt hat, war im Grunde genommen, okay, hat sich nicht viel verändert.
Ja, ist ja wirklich schade für Jacksonville, denn es ist sehr unwahrscheinlich, auch wenn Gardner Minshew jetzt, Minshew, mein Gott.
Wir wissen übrigens gar nicht, ob er so heißt. Vielleicht heißt er auch Minshew.
Ja, ich glaube jetzt Minshew. Ja,
okay.
Der kaut sehr viel. Minze.
Also die Reporter haben, glaube ich, Minshew gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Ist ein bisschen schade, denn wenn Nick Foles dann zurückkommen sollte später, ist ja auch nicht gesagt, dass es am Ende alles gut verläuft und gut verheilt. Es kann ja auch immer Probleme geben. Ist es unwahrscheinlich, dass Jacksonville noch im Rennen ist, denn dazu müsste die Defense schon wieder auf 2017er Niveau quasi zurückkommen, um die Jacksonville Jaguars so lange im Rennen zu halten, auch wenn die Division natürlich jetzt durch Andrew Luck natürlich ein bisschen schwächer geworden ist. Aber die Houston Texans werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann doch schon um einiges voraus sein und vielleicht auch uneinholbar.
Ein Broken Collarbone, ich habe es nochmal kurz geguckt, also ein Schlüsselbein bei Nick Foles. Sie haben übrigens dann ja noch ein, natürlich noch ein Backup dazu holen müssen, die Jacksonville Jaguars, und haben Dobbs, Josh Dobbs, geholt von den Pittsburgh Steelers für einen 5-Runden-Pick in 2020. Du hast es angesprochen, Christian, die Houston Texans, die ein wirklich vielleicht insgesamt das beste Spiel hatten am ersten Spieltag gegen die New Orleans Saints in New Orleans. Das Spiel, was overall gesehen das Beste war qualitativ, denn das war wirklich bis zum Schluss extrem spannend auf beiden Seiten. Es war jetzt nicht einfach nur ein Shootout, sondern es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, was mich überrascht hat. Ich hätte die New Orleans Saints da deutlich stärker eingeschätzt, aber naja, Houston hätte das Spiel dann eigentlich gewinnen müssen mit dem Late Touchdown Drive von hilf mir, dem Quarterback.
Deshaun Watson.
Deshaun Watson, genau. Großartiges Spiel, natürlich von ihm, aber so ein bisschen zu viel Zeit haben sie auf der Uhr gelassen und dann ist die Defense irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Also diese Prevent-Defense, die sie dann
die
gespielt
haben. Die ganze Zeit
haben,
eingeschlafen.
Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit eingeschlafen ist, aber zumindest ist sie da eingeschlafen.
Ja. Und ich weiß nicht, also das ist mir schon häufiger negativ aufgefallen und ich wundere mich, warum er Defensive Coordinator bleibt.
Ja, weil er einfach, weiß ich auch nicht. Ich glaube, er versteht sich gut mit Bill O'Brien.
Ja, wahrscheinlich.
Sie sind irgendwie zusammen gutes Tandem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein bisschen erschreckend zu sehen, dass sie da wirklich so viel zugelassen haben in dem letzten Drive. Generell das ganze Spiel über haben sie eigentlich sehr, sehr viel gewartet und haben im Grunde genommen gewartet, dass Drew Brees sie so ein bisschen auseinandernimmt teilweise. Zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit hat man das gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, okay, ja, du hast den guten Pass Rush mit deiner standardmäßigen Front Four.
J.J. Watt hat nichts registriert, ne? Komplett aus dem Spiel genommen.
Genau, du hast J.J. Watt und Merciless und so weiter und so fort. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hätte ich mir dann schon gewünscht, dass sie mal ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Druck auszuüben, mal ein bisschen was anderes machen. Drew Brees eine andere Defense auch mal zeigen oder irgendwas ihn versuchen zu verunsichern, denn so wie es gelaufen ist, war es halt einfach viel zu leicht für Drew Brees. Er wusste im Grunde genommen immer, es kommt kein zusätzlicher Rusher, ich habe im Grunde genommen die und die Zeit, ich weiß ganz genau, was ich machen muss, und das war dann eben auch so im letzten Drive, der dann schlussendlich in dem langen Field Goal von Will Lutz den Sieg gebracht hat für die New Orleans Saints. So ein bisschen schade, muss ich sagen, für Houston, die als, das Auswärtsteam da wirklich eine gute Chance hatten, vielleicht ein paar Sekunden zu früh einfach diesen einen Touchdown erzielt haben. Aber naja.
Ja, grundsätzlich war ich leicht auch für Houston. Ich weiß tatsächlich nicht genau warum. Vielleicht, weil ich es ihnen einfach gegönnt habe, nachdem ich ihm letzte Woche so ein schlechtes Zeugnis ausgestellt habe.
Hast du?
Aber
ach so, ja, wegen des Trades, ja.
Okay. Genau, wegen des Trades.
Wie hast du den Larry Tunsil gesehen?
Ja, gut, er war für einen Sack zuständig dann am Ende, ne? Im letzten Drive oder vorletzten wahrscheinlich.
Aber immerhin, Christian, hat er ihn nicht selber gesackt.
Das ist schon mal etwas, da hast du recht. Nein, ich war aber am Ende sehr froh, dass die Saints dann doch gewonnen haben, weil sonst hätten wir wieder eine ewige Schiedsrichterdiskussion gehabt, die wir wahrscheinlich so oder so auch haben werden, aber sie wäre bestimmt deutlich extensiver gewesen, denn es gab meines Erachtens zwei bedeutende Schiedsrichterentscheidungen, die auch deutlich Einfluss genommen haben aufs Spiel, denn am Ende der zweiten Hälfte, im letzten Drive, als die Saints quasi zu einem langen Field-Goal-Versuch es noch geschafft haben, wurden ihnen mehr oder weniger 15 Sekunden von der Uhr geklaut, als dann Replay offiziell initiated wurde von der Booth, und dann ein 10-Sekunden-Run-Off passiert ist, aber dann quasi von der falschen Stelle die 10 Sekunden runtergerechnet wurden und dann fehlten den Saints am Ende 15 Sekunden. Sie haben eigentlich alles sehr gut gemacht, haben das Timeout behalten, damit sie dann quasi das ganze Feld offen halten konnten und konnten dann dementsprechend gut das Feld runterdriven, weil die Houston Texans auch extrem in der Prevent-Defense waren, wie du es gerade eben schon angedeutet hattest. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte bei dem Touchdown-Tying, dem letzten Touchdown von Deshaun Watson, hat der Kicker Fairbairn, das hört sich auch komisch an, nicht ganz akkurat ausgesprochen, befürchte ich, nämlich den Extrapunkt verschossen, wurde dann aber, nachdem er mit beiden Füßen wieder am Boden war, quasi umgeworfen, geschmissen, umgefallen, wie auch immer. Und das wurde als Roughing the Kicker ausgelegt. Da konnte dann nochmal quasi den Versuch machen und hat dann natürlich verwandelt, was meines Erachtens, naja, schon auf jeden Fall eine diskutable Geschichte war. Den wiederholten Schuss hat er dann gewonnen, sodass die Saints mit 28-27 zurücklagen. Aber sie haben es dann natürlich auch geschafft, den Drive noch zu Ende zu führen und das Vielkorb verwandelt. Gleichzeitig auch das längste, was Will Lutz jemals geschossen hat. Um ein Jahr hat er seinen Rekord erweitert. Also insofern, haben wir, glaube ich, Glück gehabt.
Was ich mich gefragt habe, bei dem letzten Drive, und bei dem ich sowieso die ganze Zeit gesagt habe, warum lässt Houston das so zu? Der letzte Pass von Drew Brees, ich weiß gar nicht mehr, auf wen das war. Das war ja so eine kurze Art, ein Comeback-Route.
Ja, die waren auch mega, haben auch super aufgestanden, ne?
Ja, aber da fängt der Receiver den Ball und der Defender tackelt ihn direkt. Sozusagen, also berührt ihn. Nee,
er hat sich aufgegeben.
Hat er sich aufgegeben, wirklich? Weil im Grunde genommen, ich hätte wirklich dann allen meinen Verteidigern gesagt,
lass ihn laufen.
Lass ihn laufen, ne? Genau, weil es waren noch 2 Sekunden auf der Uhr und wenn du Glück hast, wird dieses Aufgeben eben zu spät erkannt und die 2 Sekunden laufen runter, weil du keinen Timeout nehmen kannst.
Nee, ich glaube, das ist eine Regeländerung oder eine Regel, also ein Amendment, eine Hinzufügung, dass auf normale Spieler quasi, das war in der letzten Saison, glaube ich, genau, dass normale Spieler sich auch leichter aufgeben können, also quasi sich als dead callen können, quasi. Und
aber die Frage ist halt, wann wird das, also meine
das
Frage
ist, das ist keine Mechanik, die Spieler machen müssen, das hat mit der Offensichtlichkeit der Situation zu tun.
Ja. Aber also ich denke halt, man hätte da zumindest Zeit gewinnen können, auch bei den Pässen davor schon. Ich hätte halt einfach gesagt, lass ihn kurz, keine Ahnung. Weil wenn bis die Referees das dann sozusagen als Aufgeben wahrnehmen, ich glaube, das geht länger, als wenn du ihn als Verteidiger direkt tackles oder direkt berührst, was den Spielzug direkt beendet. Ich weiß es nicht. Ich hätte das quasi als Defensive Coordinator gesagt, sobald ein Pass innerhalb des Feldes ist, lasst oder hofft darauf, dass der Spieler sich aufgibt oder vertraut darauf oder guckt einfach nur, dass er nicht weiterläuft. Aber ansonsten wartet halt einfach, weil es einfach mehr Zeit bringt. Aber gut. In dem Moment dachte ich mir halt einfach nur so, warum?
Ja, das ist mittlerweile so und eigentlich auch ganz gut so, ne? Denn warum sollte, wenn ein Quarterback quasi sliden kann, warum sollte sich dann nicht auch ein Receiver aufgeben können oder ein Läufer, ein laufender Spieler?
Nee, das ist klar, aber mein, ich denke mir halt, bis die Referees das sozusagen so erkennen, vergeht mehr Zeit, als wenn ich ihn direkt berühre und das Spiel sozusagen tot ist in dem Moment.
Ja, das mag schon durchaus sein, aber ich weiß noch nicht, ob das so leicht umzusetzen ist, weil es ja auch mal viel Instinkt ist. Ne?
Ja, klar.
Also so instinktive Reaktion.
Aber zumindest, auch wenn es natürlich dann im Endeffekt eine traurige Niederlage war für die Houston Texans, muss man ihnen wirklich attestieren, dass sie sehr, sehr gut gespielt haben. Sean Watson sehr gut, trotz seiner Rückenprobleme hat er dann sehr viel in dem blauen Zelt verbracht. DeAndre Hopkins hatte wieder ein starkes Spiel.
Obwohl er einige Drops hatte. Also ich glaube, er hat mindestens 2 Bälle gedroppt.
Ja, recht früh
vielleicht
im
sogar
Spiel,
3.
Ne? Ja, aber dafür dann eben auch einige sehr, sehr stark gefangen.
Das
sowohl Touchdown
aber als schon auch. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er im letzten Jahr, je nachdem, wie die Statistik das dann immer misst, das ist dann ja auch die nächste Frage. Aber offiziell hat er ja im letzten Jahr keinen einzigen Drop gehabt. Ne?
Das stimmt. Kenny Stills auch auf dem Scoreboard.
Ja, den Touchdown, ja.
Genau. Von daher gut, klar. Houston natürlich der Frontrunner, trotz der Niederlage jetzt wahrscheinlich im Süden. Indianapolis hat sich gut geschlagen bei den Los Angeles Chargers. Hat das Spiel lange Zeit sehr offen gestaltet, sehr offen auch gehalten. Austin Eckler war dann in meinen Augen so ein bisschen so der Faktor, warum die Chargers einen wichtigen und auch nötigen Heimsieg direkt im ersten Spiel nach Hause bringen. Aber lässt auf jeden Fall so ein bisschen hoffen, dass die Colts wirklich auch mit Jacoby Brissett ein gutes Team sind. Eine großartige One-Handed-Interception von Malik Hooker, das Highlight neben diesem langen Screen-Pass von Austin Eckler, der ihn zum Touchdown geführt hat. Also diese AFC West mit den Chargers und Kansas City, die ja vor allen Dingen bewiesen haben mit dem ersten Spiel, dass ihre Defense nicht wirklich sich verbessert hat, ist extrem spannend.
Ja, sehr offen.
Sehr offen. Und selbst die Raiders, die haben ja gestern ihren Sieg als letztes Team, das am Wochenende gespielt hat, gefeiert wie ein Super Bowl-Sieg. Also John Gruden hat ja das Bad in der Menge genossen. Sie haben auch ohne dann Antonio Brown den Sieg geholt. Tyrell Williams natürlich mit seinen 105 Yards und dem Touchdown. Ja.
Maßgeblich dran beteiligt.
Maßgeblich natürlich auch der Rookie Josh Jacobs. Alles overall ein gutes Spiel. Muss aber auch sagen, Denver unter der neuen Rigide hat extrem enttäuscht. Joe Flacco war in der zweiten Halbzeit okay. Zu Beginn des Spiels nicht wirklich. Und die Defense vor allen Dingen, die beiden Outside-Linebacker Chubb und vor allen Dingen Von Miller waren nicht existent. Sehr, sehr interessant, dass das so ausgegangen ist. Was uns noch, Christian, fehlt, sind zwei wichtige Spiele auf jeden Fall, über die wir sprechen müssen. Das Sunday Night Game der New England Patriots als amtierender Super Bowl Champion, die Banner Ceremony und danach das Überrollen von Pittsburgh, die es nicht geschafft haben, einen Touchdown zu erzielen. Auch neben vielleicht diesem Atlanta-Untergang die zweite Riesenüberraschung des Wochenendes. Und dann, ja, how about them Cowboys? Deine Cowboys, Christian, die das perfekte Spiel im Grunde genommen, oder zumindest Dak Prescott das perfekte Spiel spielt, was natürlich dann sofort dazu führt, dass Jerry Jones seine ja eigentlich schon leeren Hosentaschen nochmal neu umkrempeln muss, um dann doch noch ein bisschen Geld zu finden. Denn die Gespräche wurden natürlich dann wieder aufgenommen oder intensiviert für einen neuen Vertrag für Dak Prescott. Vielleicht erstmal kurz zu den Patriots Steelers. Die Patriots können jetzt natürlich viele sagen, brauchen Antonio Brown nicht, nach dem, was man gesehen hat mit Rex Burkhardt, mit James White aus dem Backfield, Julian Edelman mit einer Standard-Performance. Dann haben wir Josh Gordon, der nicht nur den Touchdown, sondern einen tiefen Ball fängt. Und natürlich ganz besonders dann auch Philip Dorsett mit seinen zwei Touchdowns. Und die Defense, die ja sich vielleicht anschickt, die beste Defense in der Liga zu sein oder zu werden. Vielleicht war es jetzt noch nicht der maßgebliche Test gegen die Offense von Pittsburgh, aber sie ohne Touchdown nach Hause zu schicken, ist schon ein extremes Zeichen. Und da muss man auch dazu sagen, dass vielleicht einer der Top-3-Spieler in der Defense, nämlich Calvin Neu, gar nicht mitgespielt hat.
Ich glaube, Pittsburgh kann man relativ auf eine Sache, auf einen kleinen Soundbite runterbrechen, und zwar auf diesen hier.
False start. Offense. All the linemen except for the center. The 5-yard penalty. Replay, second down.
Das war schon bezeichnend, nachdem das Starting Center der Pittsburgh Steelers verletzt raus musste, ist der Backup reingekommen und ich glaube, das war direkt das Play danach. Ja,
das erste Play. Also der hat wahrscheinlich einfach den Snapcount in dem Moment halt nicht mitbekommen oder falsch verstanden oder was.
Sehr verständlich. Immer. Tut mir auch leid, dass also ich glaube, das kann man ihm dann auch nicht so unbedingt so vorwerfen, aber es war so
das tut
unglaublich.
Es tut mir so leid, lustig, dass du es direkt nochmal hier einspielen musst.
Ja, okay, dann mache ich das doch nochmal.
Nein.
False start. Offense. All the linemen except for the center. The 5-yard penalty. Replay, second down.
Ja, also sieht man eher selten sowas, das stand halt wie in Stein gemeißelt stand hat und alles um ihn drumherum hat sich bewegt. Das war ein Bild für die Götter. Ja, du hast schon recht. Die Frage ist, wie gut ist Pittsburgh dieses Jahr? Also wie sehr kann man diesen 30-Punkte-Vorsprung Sieg, den die Patriots eingefahren haben, als besonders großartige Leistung betrachten oder als eher so okaye Leistung? Das wird sich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch zeigen müssen. Die Offense der Patriots hat sich deutlich besser geschlagen, als ich gedacht hätte im Vorfeld. Also ich dachte, ich hätte jetzt eher gedacht, es würde ein laufintensiveres Spiel werden. Das Laufspiel der Patriots hat so gut wie gar nicht funktioniert. Stattdessen wurde es ein passintensives Spiel und auch ein sehr erfolgreich passintensives Spiel. Und dass die Defense so stark auftritt, ja, Respekt. Also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Das einzig Gute im Grunde genommen für die Pittsburgh Steelers ist, dass sie aus dem Spiel rausgehen und Juju Smith, so wie sich das jetzt Chris rauskristallisiert hat, nicht länger fehlen wird. Der hatte ja ein paar Probleme, kam dann sozusagen in den X-Ray-Room und musste weiter untersucht werden. Es ist keine längerfristige Verletzung offensichtlich, was, man hat gesehen, also ohne Juju Smith-Schuster ist im Grunde genommen ja von dem ja, von dieser großartigen Offense der Pittsburgh Steelers aus den letzten Jahren mit Le'Veon Bell, Antonio Brown und so weiter und so fort im Grunde genommen kaum noch was übrig. Also Vance McDonald. Ja,
vorher hat es aber auch nicht funktioniert. Ja. Also zumindest nicht gut.
Also ich meine, Leute wie Dante Moncrief, den sie geholt haben, der hat wirklich ein Spiel zum Vergessen gehabt. Also ich glaube, der hatte direkt im ganzen Spiel 3 wirklich kolossale Drops, die ganz, ganz schlimm waren. Auf Seiten der Patriots und natürlich hier nochmal der Hinweis, wir werden natürlich morgen im Petspot das Ganze noch genauer besprechen, weil für alle die, die da noch mehr hören wollen, Pets-Fans sind, seid auf jeden Fall dabei, müsst ihr gar nicht viel machen, sondern einfach nur hier bei unserem Feed bleiben. Für die New England Patriots das einzige Manko natürlich jetzt vielleicht, wie integriert man dann auch noch einen Antonio Brown in die Offense? Ich glaube, es wird jetzt nicht so das größte Problem. Etwas schwieriger ist dann schon eher die Verletzung von Marcus Cannon, ihrem Right Tackle, der das Spiel verlassen hat und auch mit deiner Schlinge um die Schulter dann das Stadion verlassen hat. Da wurde jetzt berichtet, dass es keine Season-Ending-Verletzung ist, aber doch schon ein bisschen länger dauern könnte. Das wird dann natürlich interessant sein, was dann mit ihm ist, denn er ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der O-Line für die New England Patriots.
Ja, da wird dann höchstwahrscheinlich Corey Cunningham, der Tackle, den die Patriots von Arizona für einen 6. Runden-Pick, glaube ich, vor kurzem ertradet haben, wahrscheinlich einspringen müssen.
Oder Joe Tooney.
Ja, Joe Tooney hat es im Spiel gemacht, wird sich zeigen, wie sie sich entscheiden. Und dann Illuminor, spreche ich das richtig aus? Ich habe schon noch nicht so oft gehört, der dann für Joe Tooney auf Left Guard eingesprungen ist. Aber da gehen wir dann wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ins Detail und das ist dann eher was für morgen.
Dann haben wir noch ein Spiel, Christian. Beziehungsweise eigentlich hatte ich noch, müssten wir eigentlich auch noch über die Browns sprechen. Vielleicht reicht es aber auch, dass einfach das nehmen, was Delaney Walker gesagt hat. Und zwar, dass sie einfach ein bisschen zu groß gemacht wurden in der Offseason. Ich weiß es nicht. Du bist ja umgeschwenkt vom Browns-Fan so ein bisschen zum Cowboys-Fan.
Ich bin ganz vielfacher Fan.
Klassischer Bandwagon-Fan.
Ich liebe Football, ich liebe jedes Team.
Christian ist ein klassischer Bandwagon-Fan, immer die Teams, die gut spielen. Deswegen hat er sich jetzt schnell die Dallas Cowboys ausgesucht. Dak Prescott mit dem perfekten Spiel, über 400 Yards, 4 Touchdowns. Ezekiel Elliott im Grunde genommen nicht so wirklich mit drin. Viele haben jetzt gesagt, ja, liegt natürlich daran, dass er die Offseason nicht dabei war. Ich glaube einfach, es liegt an dem neuen Mastermind/ vielleicht ist er irgendwann mal Sean McVay begegnet, / Offensive Coordinator der Dallas Cowboys, der im Grunde genommen vorgestern selber noch Backup-Quarterback der Dallas Cowboys war, nämlich Kellen Moore. Die haben im Grunde genommen Ezekiel Elliott kaum gebraucht, denn vom Start weg haben die Dallas Cowboys im Grunde genommen gesagt, okay, wir spielen gegen die New York Football Giants, die nicht wirklich was entgegenzusetzen haben in der Defense. Und das Ganze wirkte eher so ein bisschen wie so ein Trainingsaufgalopp für die Dallas Cowboys, die natürlich mit Leuten wie Gallup, Cooper und Cobb, die Giants wirklich haben sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Eine junge Defense der New York Giants, die zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Lage war, dagegen zu halten.
Ja, definitiv. Die waren nicht wirklich dazu in der Lage, irgendwas dagegen auszurichten. Fand es interessant, dass Randall Cobb wirklich top aussah. Da hätte ich, glaube ich, nicht mitgerechnet und du überhaupt nicht mitgerechnet. Du bist ja immer ein riesiger Kritiker des Receiving Corps der Cowboys gewesen. Dak Prescott ein traumhaftes Spiel gehabt. Wird jetzt sicherlich einen deutlichen Push geben von Jerry Jones, dieses Jahr den Vertrag mit ihm abzuschließen. Ob das seinen Wert nochmal großartig gesteigert hat, weiß ich nicht, ob dann ein Spiel so einen großen Unterschied macht. Ich denke eher, dass es nicht den Wert steigert, sondern die Dringlichkeit erhöht für Jerry Jones, das abzuschließen. Ezekiel Elliott, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Also ist schon verständlich, dass wenn er die ganze Zeit nicht da war im Training Camp, dass man dann vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger die Sache angeht. Es wurde ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er quasi auf einem Snap-Count ist und nicht mehr als 25 Snaps oder so spielen sollte. Ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt. Was könnte aber auch umgekehrt hinkommen, ne?
Ja. Er hatte am Ende dann 13 Carries für 53 Yards, ein Touchdown. Aber wie gesagt, dieses klassische Spiel, was wir von den Cowboys gesehen haben, Lauf, etablieren, um dann mit Play-Action was zu erreichen, haben sie im Grunde genommen gesagt, brauchen wir nicht. Und haben direkt einfach losgefeuert. Und ich bin gespannt. Also auch das ist so eine Sache, sieht gut aus. Ich bleibe bei meiner Meinung zu dem ganzen Amari Cooper. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt auch schwierig zu analysieren, denn wirklich die Giants und die Dolphins haben die Giants sahen noch deutlich besser aus als die Dolphins, aber beide Teams haben für mich nicht den Eindruck gemacht, als wären sie auf in irgendeiner Form gerade in der Lage, vor allen Dingen in der Defense Football auf NFL-Niveau zu spielen. Und das war irgendwie sehr offensichtlich.
Zwei unterschiedliche Vorzeichen, ne? Also ich denke mal, die Dolphins werden dann in Woche 6, nachdem sie die vier Kracher quasi abgearbeitet haben, jetzt dieses Wochenende gegen Baltimore, nächste Woche New England, dann da drauf Dallas und dann die Chargers und die Bye-Week in Woche 6 dann gegen Washington. Ich denke mal, dass sie da dann Josh Rosen starten werden. Das würde ganz gut passen, finde ich, um dann zu gucken, okay, hat der Junge noch was?
Ja, eine Interception. Der Arme.
Oder schauen wir uns dann quasi im nächsten Jahr im Nummer 1-Pick um, wird es ein Tour oder wer auch immer. Und die Giants werden vermutlich auch darauf warten, irgendwie so einen möglichst angenehmen Übergang hinzukriegen, um dann Daniel Jones zu platzieren und Eli Manning quasi das Clipboard zum Clipboard-Halter, Clipboard-Halter.
Zum nächsten Kellen Moore, der im Grunde genommen ja die gleiche Karriere gemacht hat bei den Dallas Cowboys und jetzt ja schon als das neue Offensive Mastermind gehandelt wird. Von daher, Christian, willkommen zum Ende unserer Episode und ich überlasse dir nochmal.
Tyreek Hill müssen wir noch sagen, dass er verletzt ist.
Ja, hätten wir auch sagen können, als wir über seinen Vertrag gesprochen haben.
Stimmt.
Oder das Spiel.
Das wäre ein bisschen passender gewesen, nicht so abrupt.
Naja, Tyreek Hill hat sich auch an der Schulter verletzt. Wie Christian zu sagen pflegt, an vielen Schultern hat es gelegen an diesem Wochenende. Er wurde sogar ins Krankenhaus gebracht, weil da eben aufgrund von, ich glaube, ja.
Schlüsselbein ausgekugelt. Ich wusste auch nicht, dass das geht, aber dann nicht an der Schulterseite, sondern aus der anderen, in der Rippenseite und die hat sich dann in die Lunge gebohrt und das kann dann gefährlich werden, weil dann
innere Blutung etc. Genau. Wahrscheinlich irgendwie entstehen können. Also Terry
und Devin Funchess von den Colts auf Injured Reserve, das wären so die wichtigen Verletzungen, die ich noch anbringen wollte.
Ja, ich wollte mich schon mal verabschieden und wollte dir eigentlich die Möglichkeit geben, über deine Cleveland Browns zu sprechen und zu sagen, sind sie overrated oder nicht?
Wie ratest du sie denn?
Nee, ich finde die Aktion von Odell Beckham mit der Uhr ziemlich cool. Irgendwie. Er hat auch schon gesagt, dass er die Uhr weiterhin tragen wird.
Ein bisschen patzig, ne?
Ja, die kostet nur so $300,000. Baker Mayfield, 3 Interceptions, Max Mariota, 3 Touchdowns, also im Grunde genommen völlig verkehrte Welt. Marcus Mariota, von dem viele gesagt haben, oh, pass mal auf, da startet vielleicht demnächst Ryan Tannehill, kommt nach Cleveland, das Team, was vielleicht mit am meisten gehypt wurde von 0 auf 100 in der kompletten Offseason. Viele, die gesagt haben, ja, warte mal ab, die stehen im Super Bowl, das Team ist so, so krass.
Ja, so weit hätte ich es nicht gesagt. Ne? Aber ja. ich war auch ein Gläubiger, ach nein, Gläubiger, das ist das falsche Wort wieder, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal. Ne? Ich habe auch dran geglaubt.
Morgen mit Drew Brees und Bibel in die Schule?
Das ist, das ist halt Believer, ne? Das kannst du nicht wortwörtlich übersetzen, geht halt nicht. Aber
Anhänger.
Erstes Spiel, abwarten. 180 Penalty Yards, 18 Penalties oder 16 Penalties, irgendwie sehr unkonzentriertes Spiel für die Kitchens, der möglicherweise auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist mal Ruhe im Karton hier, jetzt konzentriert euch mal. Kann alles noch umgedreht werden. Aber ja, klar, das ist natürlich sicherlich nicht, das wird wahrscheinlich keiner so gedacht haben, dass es sich so entwickeln wird, dieses Spiel.
Das ist richtig. Eine letzte Nachricht vielleicht dann noch, um zum Abschluss zu kommen. Der neue Defensive Tackle von den Eagles, Malik Jackson, droht auf die Injured Reserve zu kommen mit einer Verletzung, die sich zugezogen hat. Das berichtet zumindest ESPN. Da bleiben wir mal dran. Wäre natürlich für die Eagles dann im Blick auf das Spiel gegen die Atlanta Falcons und generell für den weiteren Verlauf kein gutes Zeichen, aber sie können sich ja glücklich schätzen, sie haben in Jackson sozusagen das verlorene Schaf wieder zurückgefunden, zurückgeholt in den Stall, der ein großartiges Spiel hat.
DeSean dann, ne?
Genau, DeSean gegen Josh Norman und Washington hatte und das Spiel da für sie gedreht hat, denn sie waren ja auch etwas zurück und mussten so ein bisschen hoffen, dass Carson Wentz sie wieder zurückholt. Aber diese Connection scheint auf jeden Fall wieder zu funktionieren, auch wenn sie noch nie zusammengespielt haben. Aber der verlorene Sohn ist zurück in Philadelphia. Wir verabschieden uns für heute, oder Christian?
Würde ich auch sagen.
Würde ich auch sagen. Und wünschen natürlich allen eine wunderschöne Woche. Es geht am Thursday Night weiter mit dem, wie gesagt, Spiel in der AFC South. Und ansonsten morgen den Petspot. Und ansonsten nächste Woche wieder den NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.